Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
Hallo, da sind wir wieder. Heute wollen wir über Kinnball reden. Und dazu haben wir Arthur Gott, Wettkampf Leiter und deutscher Nationaltrainer eingeladen. Hallo.
Hallo.
Und Gernot Köcher, Vizepräsident des Deutschen Kinnballverbands. Hallo.
Hallo.
So, ist meine erste Frage. Ist das eigentlich Kinnball oder Kinnball? Weil ich schmeiße das die ganze Zeit und wahrscheinlich heute noch die ganze Zeit durcheinander.
Ja, man kann das international Kinnball aussprechen oder Kinnball. Also in der Regel spreche ich im Rahmen meiner Ausbildung von Kinnball.
Okay, dann bemühe ich mich, Kinnball zu sagen. Wenn das mal falsch ist,
ist egal.
Keine Panik, genau. Was ist denn Kinnball überhaupt? Das ist ja erstmal komisch an, weil Kinn hat nicht viel mit Ball zu tun im alltäglichen Leben.
Ja, Arthur, wenn recht ist, antworte ich drauf. Kinn ist eine Ableitung aus dem Griechischen. Ja? Und Kinn hat mit Kinetik zu tun. Also ist es ein Ball, der zur Bewegung auffordert. Und es ist in der Tat eine Aufforderung durch diesen Ball, der 1,22 Meter groß ist. Also wenn der in der Halle ist, dann hat der schon einen riesigen Aufforderungscharakter. Ja, und man hat sich nicht umsonst dieses Wort Kinn ausgesucht. Es passt.
Ja, da ist auch die Halle schon fast voll, wenn der Ball da drin ist. Woher kommt das denn? Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich finde es gut, weil es tatsächlich, glaube ich, den Sport gut beschreibt. Woher kommt denn Kinnball?
Ja, es kommt aus Kanada. Ist eine relativ junge Sportart. Und zwar bekamen 5 Sportstudenten der University of Quebec als Abschlussprojekt den Auftrag, eine Sportart zu entwickeln, die einfach die Bewegung innerhalb der Gesellschaft fördert, weil man festgestellt hat, was heute aktueller denn je ist, dass die Menschen koordinative Defizite haben, konditionelle Defizite und vor allem im sozialen Verhalten Defizite da sind. Ja, und der Professor, der ihnen die Aufgabe gab, hatte diesen Gedanken im Hintergrund. Und diese 5 Sportstudenten hatten nun die Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen. Und sie erinnerten sich an ein Rockkonzert, in dessen Verlauf man riesige Bälle ins Publikum warf. Und sie haben festgestellt, dass das Publikum aus dem Häuschen gerät. Es ist ja auch so, alleine wenn man in ein Publikum Luftbälle hineinwirft, dann beschäftigen sich die Leute damit. Und diese Idee nahmen die auf und haben gesagt, das nehmen wir zur Grundlage. Einen großen Ball und dann schauen wir mal, was die Menschen machen, und haben damit begonnen, auf einer Wiese den Ball zu platzieren und zu sehen, was machen denn die Menschen, die da vorbeigehen, mit dem Ball. Naja, das erschöpft sich natürlich irgendwann, weil es sollte ja mehr sein als nur eine zwecklose Beschäftigung mit dem Ball. Dann kam man sich auf die Idee, dass man 4 Leute in Linie hinter dem Ball aufstellt und sie um eine Sporthalle herumlaufen lässt, um den Ball anzutreiben. Ja, fördert zwar die Kondition, aber man hat gemerkt, es ist auch nicht so vom Hocker reißend. Dann hat man eine 2. Mannschaft dazu genommen, die hat man gegenüber platziert, und so wie bei der Bahnradverfolgung hat man dann einen Wettkampf draus gemacht. Welche Mannschaft ist die schnellere? Ja, im Gegensatz zum Bahnradsport war das anscheinend für Kinnball wenig attraktiv. Und so kam man sich auf die Idee, wir nehmen jetzt eine 3. Mannschaft dazu. Und hat das etwas umgebaut und hat festgelegt, dass die 4 Leute, die man nach wie vor beließ, dass die den Ball angreifen, und zwar einer anderen Mannschaft gegenüber. Dass zum Beispiel eine Mannschaft mit einem bestimmten Signal eine der beiden anderen Mannschaften angreift, und die muss verhindern, dass der Ball zu Boden fällt. Und das war eigentlich der Grundgedanke von diesem Kinnballspiel, das sich daraufhin dann weiterentwickelte.
Ja, damit ist mir der Gedanke klar, der Ball darf nicht auf den Boden dotzen, also nicht auf den Boden kommen. Die 3 Mannschaften sind mir noch nicht so klar, aber wie läuft denn so ein Kinnballspiel ab? Also da wird der Ball irgendwie hochgehalten und wer verliert, wer gewinnt, wie lang und so weiter.
Ja, vielleicht kann ich dazu etwas sagen. Also man spielt ja 4 gegen 4 gegen 4. Und wie du schon gesagt hast, also der Grundgedanke ist ja, dass der Ball nicht auf den Boden fällt. Grundsätzlich ist das so, dass die drei Mannschaften unterschiedliche Farben anhaben. Also die haben solche Markierungsleibchen, grau, schwarz und blau. Ja, auf Französisch gris, noir und bleu. Und dann ja, funktioniert das Spiel relativ einfach. Eine Mannschaft muss den Ball ins freie Feld schlagen. Wir spielen auf ein Spielfeld, was 20 mal 20 Meter ist, also ungefähr ein halbes Handballfeld. Ja, und vor dem Schlag wird ein Codewort aufgerufen, das lautet Omnikin und die Farbe, die den Ball fangen soll. Also Omnikin bleu zum Beispiel, dann wird der Ball aufgeschlagen und fällt der Ball auf den Boden. Dann bekommt die aufschlagende Mannschaft plus die dritte nicht aktive Mannschaft jeweils einen Punkt. Fängt aber die Mannschaft den Ball, dann hat sie wiederum das Recht, eine Mannschaft aufzurufen und den Ball zu schlagen. Also so einfach ist das eigentlich.
Das ist ziemlich simpel und das hört sich ziemlich schillig an für die Mannschaft, die nicht genannt wird. Du kriegst Punkte dafür, dass der andere versagt, sage ich mal in Anführungsstrichen, und brauchst erstmal nichts zu tun.
Ja, das ist aber schon eine relativ schnelle Sportart. Man hat ab dem ersten oder ab der ersten Ballberührung bis zum Schlag immer 10 Sekunden. Das heißt, es gibt ständig einen Mannschaftswechsel und ja, viele Sprintbewegungen. Und daher ist das auch für die Mannschaft, die zuerst einmal nicht aktiv ist, eine Sache, ja, wo man viel nachdenken muss und auf jeden Fall bereit sein muss.
Naja, also ich kann da vielleicht noch was ergänzen. Dieses System mit den drei Mannschaften, wo dann auch die Mannschaft, die nicht beteiligt ist, einen Punkt bekommt, hat einen ganz wichtigen sozial-integrativen Charakter. Denn es wird auch eine schwächere Mannschaft immer mit Punkten bedacht und wird damit mitgezogen. So ein Kinballspiel geht niemals blamabel zu null für eine Mannschaft aus, sondern die bekommt Punkte mit. Und auch wenn es die schwächere Mannschaft ist, bekommt sie einfach, dass sie Punkte bekommt, irgendwann in die Situation, dass auch sie angegriffen werden muss. Und das ist halt wieder ein Bestandteil des Regelwerks, ja, dass man die punkthöchste Mannschaft angreift. Und somit hat jede Mannschaft ihre Spielanteile. Und es geht niemand vom geprügelt vom Platz.
Ah, jetzt kapiere ich das auch mit den drei Mannschaften. Dann gibt es halt nicht dieses so, ich mache dich jetzt komplett lang, weil geht ja nicht. Oder wird schwierig, weil wenn du jetzt als blau die ganze Zeit grau lang machst, sag ich mal, findet das schwarz super, weil die sind dann gleich auf. Da musst du ja irgendwann die Taktik ändern.
Also es wird ja grundsätzlich die führende Mannschaft aufgerufen bis zu einem sogenannten kritischen Bereich. Dann dürfen alle Farben aufgerufen werden. Und da schaut es dann so aus, dass die punktschwächste Mannschaft dann entsprechend vom Feld geht und man spielt die letzten zwei Punkte nur mit zwei Mannschaften aus. Ja, das heißt, am Ende gibt es nur ein Duell und ja, dann sind die zwei besten Mannschaften dann auf dem Spielfeld und dann gibt es nochmal richtig Action.
Also so ein quasi Ausscheidungsmodus gegen Ende.
Genau, kann man so sagen.
Wann fängt der denn an? Ungefähr, damit wir auch wissen, wie ungefähr gezählt wird.
Ja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten der Zählweise. Man kann einen Satz bis 13 Punkte spielen, man kann aber auch einen Satz bis 11 Punkte spielen. Im Moment wird bis 11 Punkte gespielt international und dann ist es so, dass dieser sogenannte kritische Bereich, wo man alle Farben aufrufen kann, bei 8 Punkten beginnt. Dann scheidet eine Mannschaft aus und vom 9. bis zum 11. Punkt spielt man dann dieses Duell aus.
Hört sich tatsächlich spannender an, als auf den ersten Blick gedacht.
Es ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert im ersten Moment für den Zuschauer. Kinball ist halt einfach auch eine intelligente Sportart, aber auch äußerst flexibel. Denn wir in der Bundesliga, auch bei den internationalen Turnieren, spielen jetzt eben diese Punkte aus. In der Regel bis 11, auch 13. Es gab auch eine Zeit, da hat man auf Zeit gespielt. Ja, und ich bin jetzt eher für den Bildungsbereich zuständig, für Kinballsport in der Schule. Und dort habe ich ja nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung durch den Sportunterricht. Und dann kann man eben auf ein früheres System zurückgreifen, wo auf Zeit gespielt wird. Ja, wo man sagt, eine Periode dauert 7 Minuten. Ja, und dann wird der Sieger festgelegt. Also Kinball, das wollte ich damit nur andeuten, ist eine äußerst flexible Sportart.
Ja, das sehe ich. Periode hast du gerade gesagt. Wie viele Perioden sind das denn? Weil das ist ja tatsächlich so ein kanadischer Begriff, den bei kanadischen Sportarten immer genommen wird, nach dem Motto, können wir 3 machen, können wir 4 machen. Schauen wir mal, wie viel sind es denn?
Ja, das ist auch unterschiedlich, ne? Je nach Liga, im internationalen Bereich ist das so, dass man auf 4 Gewinnsätze, also auf 4 Gewinnperioden spielt. Das heißt, Minimum spielt man 4 Perioden, aber Maximum kann es durchaus sein, dass man auch 10 Perioden spielt, ne? Also das ist unterschiedlich. Wir bei uns im Bundesliga spielen auf 2 Gewinnperioden halt ein Finale aus. Also da ist man wirklich sehr, sehr flexibel. Das kann man so nicht sagen.
Okay, dann ist es genau das, was die Kanadier wahrscheinlich mit Periode gemeint haben. Macht so lange, wie ihr Spaß habt.
Kann man so sagen, ja.
Wie darf ich den Ball denn spielen? Ich meine, bei anderen oder verwandteren Sportarten wie Volleyball, Prellball oder so, darf ich ja nur die Hand nehmen oder den Unterarm oder sowas. Ist das bei euch irgendwie begrenzt oder kann ich auch den Flugkopfball machen, theoretisch?
Also theoretisch kann man das machen. Also die Regel besagt, dass man oberhalb, der Hüfte alle Körperteile nutzen kann. Aber natürlich ist es am sinnvollsten, die Arme zu nutzen.
Also darf ich mich da auch reinschmeißen und das Ding damit oben halten quasi?
Ja, also man muss den Ball schon schlagen, ne? Also man darf zum Beispiel den Ball nicht schieben, das ist nicht erlaubt. Also man muss den Ball schlagen, ob das jetzt mit 2 Armen ist oder mit einem Arm, ist natürlich, ist eine Sache des Ermessens. Da gibt es verschiedene Techniken mit 2 Armen, mit einem Arm, ja.
Und den Ball hochhalten oder sichern kann man aber dann auch mit den Beinen. Also je hochklassiger so ein Kinballspiel ist, desto höher ist der Anteil der Beine, um den Ball zu retten. Und das macht dann auch den Kinballsport oder das Kinballspiel attraktiv und akrobatisch.
Also den Ball davon abzuhalten, dass er auftitscht, darf ich mit allem, was mir zur Verfügung steht quasi am Körper, nur spielen, also dem Gegner damit beschäftigen, darf ich nur mit der Hand quasi.
Genau.
Naja, aufschlagen. Also die Aufschläge sind dadurch geregelt. Ja. Aber den Ball davor zu retten, dass er auf den Boden berührt, dafür sind alle Körperteile erlaubt.
Darf ich nochmal ganz kurz? Man muss ja auch dazu sagen, man kann den Ball mit den Armen sehr schwer retten, wenn man zum Beispiel wie beim Volleyball nach dem Ball hechtet. Also das funktioniert nicht. Deshalb, ich würde sagen, dass 90% aller Abwehrversuche wirklich mit dem Fuß stattfinden, durch ein Rutschen über den Boden. Ne? Also.
Also das, was wir beim Volleyball immer gemacht haben und Ärger in der Schule früher bekommen haben, weil wir zu faul waren, danach zu springen oder uns das zu weh tat.
Richtig.
Ist dann erlaubt quasi. Nun habe ich in Videos zu Kinball gesehen, dass der dann auch, ich meine, das Ding ist ja relativ groß, auch für uns etwas größere Menschen, gefangen wird und dann hochgehalten wird, wie quasi wie der WM-Pokal. Und das ist auch erlaubt.
Also ich weiß jetzt nicht, welches Video du gesehen hast, aber die Regel besagt, dass man vor dem Schlag, alle Spieler Kontakt zum Ball halten müssen. Und dann wird eine sogenannte Zelle, also so eine Position aus 2 oder mehreren Spielern gebildet, damit der Ball stabil in den Händen liegt, um dann, ich sag mal, erfolgreich geschlagen zu werden.
Wird dir da hingehalten, damit der nächste oder der eine fehlende Spieler quasi draufhauen kann.
Richtig.
Richtig. Und da haben wir dann wieder diese sozial-integrative Komponente, denn im Moment des Schlags müssen alle 4 Spieler Kontakt mit dem Ball haben. Also es geht nicht wie bei vielen anderen Sportarten, wo dann der Schwächere einfach nicht mitgenommen wird oder wo einer sagt, jetzt habe ich keine Lust, sich nicht bewegen will, sondern das Regelwerk ist so angelegt, dass eben alle 4 Spieler einer Mannschaft immer aktiv sein müssen. Das ist auch ein gewisser Reiz und damit wird jeder Spieler benötigt. Ja, der Junge, der da mitspielt, der Ältere, der etwas Sportlichere, der weniger Sportliche, Männlein wie Weiblein, alle können in einer Mannschaft spielen.
Ja, das hört sich wirklich sehr integrativ und teamfähig an, sage ich mal. Nachdem wir jetzt alle verstanden haben sollten, wie Kinball funktioniert, machen wir eine kleine Pause und sprechen gleich mal darüber, wie verbreitet Kinball denn überhaupt in der Welt und in Deutschland und so weiter ist. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Arthur Gott und Gernot Köcher vom Deutschen Kinnball-Verband. Haben gerade mal so ein bisschen erklärt, wie Kinnball oder Kinnball funktioniert. Nun habt ihr ja schon mitgekriegt, das ist eine relativ neue Sportart, also nicht irgendwie aus 1800 noch was oder von den alten Olympischen Spielen, sondern es gab schon Universitätsstudenten, die da irgendwas gemacht haben, irgendwann in den 80er Jahren, meine ich. Die Frage ist jetzt, wie verbreitet ist so eine neue Sportart eigentlich?
Ja, Arthur, wenn du erlaubst, sage ich jetzt kurz was dazu. Es ist so, dass ungefähr in 45 Nationen Kinnball gespielt wird. Ja, das sind einige hunderttausend, sagen wir mal zwischen 1 und 2 Millionen Menschen, die auf der Welt tatsächlich Kinnball spielen. 14 Nationen allerdings sind nur im internationalen Kinnballverband organisiert. Ja, und diese 14 Nationen, die tragen dann auch die Weltmeisterschaften aus oder ihre Kontinentalmeisterschaften. Also es wird mittlerweile auch in allen Kontinenten wird Kinnball gespielt. Der australische Kontinent, der kam jetzt vor einigen wenigen Wochen dazu. Mittlerweile hat Kinnball wirklich weltweite Verbreitung. Zahlenmäßig ist da noch eine Menge Luft nach oben.
Ja, die Australier sind ja immer etwas später. Daran liegt vielleicht auch daran, dass es Down Under ist. Wie ist das denn in Deutschland? Also es hört sich ja so tatsächlich nach der perfekten Sportart für einen Sportunterricht an. Und dann vielleicht auch noch darüber hinaus, dass man ja alle an den Ball kriegt quasi. Wie sieht das denn in Deutschland aus?
Ja, also in Deutschland haben wir noch wenige Vereine. Also wie Gernot schon gesagt hat, im Schulbereich ist das schon angekommen. Leider haben wir in Deutschland bis jetzt erst 10 Vereine tatsächlich. Die Bundesliga wird mit 13 Vereinen ausgespielt. Und ja, wir würden uns total freuen, wenn die Sportart sich in Deutschland verbreiten würde. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es den Verband erst seit dem Jahr 2019 gibt.
Das war ein super Zeitpunkt, damit anzufangen, würde ich sagen. Wie war es denn so, als ihr angefangen habt und dann plötzlich, nee, ihr dürft nicht mehr?
Wir haben eine halbe Saison gespielt tatsächlich und man muss ja dazu sagen, wir haben schon im Jahr 2018 an der Europameisterschaft teilgenommen mit einem Damenteam und einem Herrenteam. Das heißt, die Nationalmannschaft gab es, bevor die Bundesliga gestartet ist. Man kannte sich schon, aber ja, Corona hat uns natürlich einen Strich durch die Rechnung getragen.
Ja, weil bei der Recherche habe ich auch immer wieder gefunden, die neue Trendsportart Kinnball 2018, 2019. Und dann kommt eine große Lücke. Also die Lücke, die wir alle haben im Lebenslauf, so ungefähr 2 Jahre Corona. Und seitdem wieder so ein bisschen. Hat sich da bei euch viel Negatives getan oder war das eher gut, dass man sich mal sortieren kann? Und
Also für uns hatte das tatsächlich einen positiven Effekt. Wir haben wirklich sehr viele Sachen gemacht, haben verschiedene Ordnungen geschrieben, konnten uns in den einzelnen Vereinen entwickeln. Ich würde sagen, das hat keine negativen Folgen für uns gehabt. Ganz im Gegenteil, würde ich sogar sagen.
Naja, es war in einzelnen Vereinen war schon ein Absprung zu erkennen. Also es hat sich auch obwohl wir in der Corona-Zeit 2 neue Vereine dazu bekommen haben, ja, was schon auch außergewöhnlich ist. Aber wie Arthur schon sagte, haben wir ja den Kinnballverband neu aufgebaut und es gab eine Menge zu tun. Und dafür nutzten wir auch die Zeit.
Ja, und jetzt gibt es halt eine Kinnball-Bundesliga. Wie ist die denn aufgeteilt? Also normalerweise ist ja entweder eingleisig oder mehrgleisig. Wie sieht's denn da bei euch aus? Eingleisig, mehrgleisig?
Also wir haben eine eingleisige Bundesliga. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass wir halt einzelne Spiele haben, sondern wir haben 4 fest installierte Turniere und an diesen Spieltagen, an den Wochenenden kommen dann alle Mannschaften aus ganz Deutschland zusammen und wir spielen ein großes Turnier über das Wochenende aus und das Turnier wird dann entsprechend bepunktet und nach den 4 Turnieren wird dann sozusagen der deutsche Meister herausgespielt oder ausgespielt.
Also ist quasi jedes Turnier ein eigener Spieltag.
Genau, kann man so sagen, ja.
also Turnier in, sagen wir mal, Düsseldorf, ist der Spieltag in Düsseldorf. Da spielen dann aber, keine Ahnung, Gießen gegen...
Ja, man kann sich das ja so wie in der Formel 1 vorstellen. Ne? Also es kommen ja alle Formel 1-Fahrer zu so einem Rennen, ne? Und dann fahren die ein Rennen und dieses Rennen wird dann bepunktet und bei uns ist das exakt genauso. Also alle Mannschaften kommen dann an den Spieltag, da hat man 120 Spieler an einem Ort und dann wird gespielt, ja.
Ja, und dann wird das gewertet und in die Tabelle geschrieben und dann gibt es das nächste Turnier, richtig?
Richtig, so schaut's aus.
Ja, das ist eigentlich ein cooles und auch wieder sehr integratives ja, ein Modus für so eine Bundesliga, weil man sieht sich überall mal, weiß, wo die Leute herkommen, wieso die immer so genervt sind, wenn sie zum Spiel fahren müssen, weil die Halle keine Ahnung wo ist, das kennen wir ja alle. Wie sieht das denn mit dem Unterbau aus? Gibt es da auch eine zweite Bundesliga oder ist es so, wir haben einen Kinnballverein, wir können mitspielen?
Also wie schon gesagt, gibt es ja nur 10 Kinnballvereine und es gibt noch keinen Unterbau. Es gibt keine zweite Liga. Unser Wunsch ist natürlich, dass es Mannschaften in Deutschland gibt, dass wir zumindest 2 Staffeln haben. Ich sag mal so, für die Vereine ist die Belastung der langen Fahrten relativ groß. Ne? Also wir haben am nächsten Wochenende zum Beispiel ein Turnier in München. Mein Stammverein ist in Oberhausen. Wir müssen ja 650 Kilometer fahren und das ist eine riesige Belastung für viele Vereine. Ja, und deshalb wünschen wir uns einfach, dass mehr Kinnball spielen und wir helfen da auch gerne bei dem Aufbau einer Kinnballabteilung. Also das wäre toll.
Ja, Leute, raus, Kinnball spielen.
Absolut.
Ja, es ist, haben wir ja auch schon angesprochen, es ist kein Problem, in die Schulen zu gehen und in den Schulen Kinnball publik zu machen. Also wir haben pro Jahr, ich schätze jetzt mal so zwischen 20 und 30 Workshops in Schulen. Mittlerweile machen wir Workshops eigentlich hauptsächlich mit Lehrkräften, die dann als Multiplikatoren fungieren. Und wir bekommen auch fortlaufend Anfragen für diese Workshops. Was aber eine große Schwierigkeit ist, dann die Verbindung zu schaffen von der Schule, wenn Kinder interessiert sind, und die haben wir immer. Sie fragen immer, wo kann ich denn Kinnball spielen? Dann haben wir das Problem, dass wir ihnen keine Vereine nennen können. Und da Leute zu gewinnen, die im Verein sich mit Kinnball beschäftigen, das ist unsere große Herausforderung, deren wir bewusst sind und an der wir auch arbeiten.
Wie viele Leute brauche ich denn ungefähr, um ein Kinnball-Team aufzumachen und damit einem Verein eine Kinnball-Abteilung aufzuschwatzen, sage ich mal?
Man kann natürlich mit wenigen Leuten schon einfache Übungen durchführen, aber natürlich macht es Sinn, 12 Leute zu haben, um 4 gegen 4 zu spielen. Aber ja, wir trainieren auch manchmal so, dass wir Dreiermannschaften haben und das passt dann auch. Also,
also irgendwas zwischen 10 und mehr.
Nicht mal unbedingt. Wir haben auch Vereine, die haben mit 3, 4, 5 Leuten begonnen. Und wie Arthur schon sagte, haben ihre Übungen gemacht. Und auf Dauer ist es natürlich schon zwingend, wenn ich in der Bundesliga mitspielen will, dass ich dann mal 3 mal 4 Leute habe, also 12. Aber das Training funktioniert auch mit weniger. Und der Aufbau vor allem funktioniert mit weniger.
Ja, das glaube ich euch. Dann haben wir ja festgestellt, dass wir theoretisch da durch die Gegend rutschen, durch die Gegend fliegen, um den Ball davon abzuhalten, auf den Boden zu kommen. Wie verletzungsintensiv ist denn Kinnball? Das hört sich ja erstmal an. Ja, da hast du erstmal permanent die Knie auf, wie früher im Sportunterricht. Und vielleicht auch mal das ein oder andere Band, was nicht mehr da sein ist oder so sein sollte wie vorher. Ist es so?
Also ich kann sagen, dass es da relativ wenige Verletzungen gibt. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Basketball. Was ich da in den letzten 30 Jahren erlebt habe, das erlebe ich im Kinnball nicht. Man hat natürlich Knieschoner, man hat teilweise gepolsterte Hosen wie beim Rugby, also Protektoren. Und deshalb ist das eine relativ ungefährliche Sache.
Also im Prinzip wirklich für jeden.
Eigentlich schon. Ja, also das Schlimmste, was ich erlebt habe, war ein Nasenbeinbruch, der aber nur deswegen aufgetreten ist, weil die Person, die nicht einmal auf dem Spielfeld war, sondern außerhalb des Spielfeldes abgelenkt war, nicht gesehen hat, dass ein Ball angeflogen kam und dann unvorbereitet der Ball die Nase traf. Aber das ist so die einzig ernsthafte Verletzung, die ich mitgekriegt habe und wo man nach auf achten muss, ist, dass man halt den Ball im Blick hat. Es ist nicht so toll, wenn man unerwartet dem Ball plötzlich an den Hinterkopf bekommt und einfach nicht drauf gefasst ist. Denn er ist zwar nur ein knappes Kilo schwer, also eigentlich super leicht, aber er hat doch eine gewisse Massenträgheit und der Aufprall, der ist dann schlagartig. Ja? Und darauf muss der Spieler oder der Zuschauer auch achten oder jeder, der beteiligt ist.
Ja, aber das sollte ja sowieso bei jedem Sport dabei sein, wenn man an dem Feld in der Halle ist, dass man aufpasst, was da passiert, damit dann kein Puck, kein Ball, kein Schläger, kein was weiß ich, plötzlich auf dem Schoß landet, sage ich mal. International haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ist eine ganze Menge Holz unterwegs, wenige davon im Verband organisiert. Wo ist das denn international verortet, außer in Kanada natürlich, weil die haben es erfunden, die machen es und Deutschland ja jetzt auch.
Also es gibt ja relativ erfolgreiche Nationen in Asien, zum Beispiel in Japan und in Korea wird Kinball sehr erfolgreich gespielt. Also da spielen es über 1 Million Menschen allein dort im asiatischen Raum. Ansonsten natürlich im französischsprachigen Raum, Belgien, Frankreich und auch in der Schweiz vor allem.
Okay, das hört sich nach einer Menge Leute an, die beim Kinball rumlaufen und nach einer Menge internationaler Konkurrenz, sage ich mal. Wenn ich jetzt Kinball spielen würde wollen, wie fange ich das denn am besten an, gerade weil die Vereine so rar gesät sind? Habt ihr dann auf der Seite, Website oder so ein Vereinsverzeichnis oder wie soll ich das machen am besten?
Ich denke, wir haben eine tolle Website, eine unheimlich informative Website, wo sehr, sehr viele Details zu Kinball drinstehen. Also dort kann sich durchaus jeder, der sich für Kinball interessiert, auch als Unbedarfter informieren. Zudem gibt es auch eine Seite, wo man sich Informationen downloaden kann. Also theoretisch kann man sich das Wissen, um mit Kinball zu beginnen, auch über die Website anschaffen. Wir bieten aber natürlich auch, und da sind wir auch sehr bemüht, diese Anfragen zu erfüllen, wir bieten natürlich auch einen Service. Einmal telefonisch, per Videokonferenz oder auch persönlich, dass wir dann in die Schulen kommen oder auch in die Vereine, das wäre unser allererstes Anliegen, um dort den Kinball zu initiieren.
Ja, die Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ich jetzt Kinball anfangen möchte, was brauche ich dann dafür? Brauche ich da Stollenschuhe für oder reichen normale Turnschuhe? Brauche ich da eine kurze T-Shirt, Helm, keine Ahnung?
Also man braucht auf jeden Fall den Kinball. Das ist das Allerwichtigste. Zu dem Kinball braucht man eine spezielle Pumpe. Also in der Regel ist das eine Pumpe, die mindestens 800 Watt hat. Ja, also der Ball muss richtig stark aufgeblasen werden. Das kann man nicht mit einem Kompressor für Fußbälle, für Volleybälle. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass man mehr erstmal nicht braucht. Man braucht vielleicht dann irgendwelche Markierungsleibchen oder irgendwelche Parteibänder am Anfang, wie man das auch aus der Schule kennt. Aber ich glaube, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Der nächste Schritt wäre dann eine Anzeigetafel, die drei Teams anzeigt. Und ja, dann kann man einfach mal schauen, wie man dann sein Equipment erweitert. Also da gibt es dann noch zusätzlich diese Markierungsleibchen, wie ich gesagt habe. Da gibt es spezielle Anzeigetafeln und man kann einfach anfangen mit einem Ball und einer Pumpe.
Also quasi einfach loslegen.
Und eigentlich ist es nicht sehr viel, weil ich brauche auch, um Kinball zu spielen, in der Halle keine besonderen Voraussetzungen. Also wenn ich meine Workshops besuche, ich fahre mit einer Eurokiste hin. Also in dieser Eurokiste ist alles drin, was ich brauche für diesen Workshop. Und ich brauche also kein Netz, ich brauche keine Tore. Kinball ist, wie schon gesagt, sehr flexibel auf Spielflächen zu spielen, also auf flexiblen Spielflächen zu spielen. 20x20 ist bei internationalen Wettkämpfen vorgeschrieben, aber ansonsten kann ich das Spielfeld wählen von der Größe her, wie ich will. Also es gibt natürlich Minimalabgrenzungen. Es hängt auch immer vom Alter ab, ja, wie groß ist der Aktionsradius meiner Leute, die sich mit Kinball beschäftigen. Aber ich würde sagen, auf meine Workshops mache ich dann zum Teil auch auf halben Volleyballfeldern, weil ich habe dann normalerweise immer Klassenstärke, also mit 25 Leuten etwa. Und das Tolle ist halt, dass ich auch mit zwei Kinbällen eine ganze Klasse beschäftigen kann. Also ich wollte damit nur ausdrücken, dass man relativ wenig braucht, um eine Klasse voll zu beschäftigen.
Das kann ich mir vorstellen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, fragen wir immer noch, ob ihr unseren Zuhörern irgendwas zum Thema Kinball sagen möchtet, außer dass sie es vielleicht mal probieren sollten.
Ja, also ich möchte eigentlich das wiederholen, was du gesagt hast. Also probiert es einfach mal aus. Es ist relativ einfach. Es ist sehr einfach erlernbar. Gernot hatte schon gesagt, es ist sozial integrativ. Und es ist eine wirklich tolle Sportart, auch für diejenigen, die vielleicht sich nie zugetraut haben, mal einen Mannschaftssportart auszuprobieren. Also wir haben viele Menschen bei uns im Training, die immer gesagt haben, hey, ich würde so gerne mal eine Mannschaftssportart machen, aber es sich nie getraut haben, weil die gedacht haben, hey, mit Fußball muss ich früh anfangen, mit Basketball muss ich früh anfangen, aber die können sofort Kinball spielen und haben auch von Anfang an ein recht gutes Niveau. Und es ist einfach eine super Sportart für alle, für groß, klein, alt, jung, und macht es einfach und wir unterstützen euch.
Ja, und darauf wollte ich auch anknüpfen, Arthur. Es ist für alle spielbar, und was wir auch feststellen bei den internationalen Wettkämpfen, es sind auch sehr viele Athleten dabei, die vorgerückteren Alter sind. Also die schon eine leistungssportliche Karriere hinter sich haben, als aktive Handballspieler, vor allem Volleyballspieler, aber irgendwann sagen, ja, diese Zeit ist jetzt eigentlich vorbei, ich habe Familie, ich möchte mich auch nicht mehr zeitlich so sehr engagieren, und dafür ist Kinball hervorragend geeignet. Ich kann Kinball auf ganz niedrigem Niveau spielen, aber ich kann es auch auf Hochleistungsniveau spielen. Ja, und da möchte ich einfach nur alle ermuntern, bis in jedes Alter. Also jeder kann Kinball spielen. Probiert das, und wenn ihr es möchtet, orientiert euch auf unserer Website, und wenn ihr es gerne möchtet, ihr kriegt jede Unterstützung von uns.
Ja, das war genau das, was ich auch gesagt hätte. Probiert es aus. Also ich werde versuchen, das im Sommer auch mal auszuprobieren, weil das Gespräch mit euch und die ganze Recherche hat mir tatsächlich Bock darauf gemacht. Dieses auf den ersten Blick ein bisschen Chaos, weil so viele Leute da rumlaufen, die gefühlt erst noch nichts zu tun haben, aber dann tierisch viel Bock haben, auszuprobieren. Danke euch.
Danke sehr.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.